SWR 2 Tandem.
Der erste republikanische Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Abraham Lincoln, sagte einmal zu einem Reporter: Die Presse hat keinen besseren Freund als mich. Es gibt niemanden, der so bereit ist, ihre enorme Macht für sowohl das Gute als auch das Böse anzuerkennen. Es ist längst keine Neuigkeit mehr, dass der aktuelle republikanische US-Präsident Donald Trump das anders sieht. Stefanie Gehrmann ist Journalistin beim SWR und lebt seit einigen Jahren in Los Angeles. Wie sie dort Trumps Medienkrieg erlebt, schildert sie in ihrem Feature Die Stunde der Wahrheit.
So, here are some things Trump has called reporters. Dishonest, discredited.
Also hier sind ein paar Begriffe, mit denen Trump Reporter bezeichnet hat. Unehrlich, bekifft, schlampig, schmuddelig.
Es ist Wochenende und ich schaue Clips der neuesten Late-Night-Shows. Bill Maher, bissiger Polit-Talker, ist in seinem Element.
Betrügerisch und vor allem traurig.
Phony, terrible, negative, one-sided, troublemakers, crooked scum and of course sad.
Auch ich bin Journalistin, deutsche Journalistin zwar, klar, und man könnte sagen, dass mich das alles gar nicht sonderlich bewegen müsste. Tut es aber. Denn nach knapp 5 Jahren liegt mir Amerika am Herzen. Und nun erlebe ich Tag für Tag, wie der Präsident der Vereinigten Staaten, der früher einmal das Attribut Führer der freien westlichen Welt hatte, einen Feldzug gegen all die Medien führt, die ihm nicht nach dem Mund reden. Mit ein bisschen deutschem Geschichtsverstand schrillen da bei mir alle Alarmglocken.
That information that was false and fake and never happened got released to the public.
Es beginnt am 11. Januar 2017. Donald Trump hält seine erste Pressekonferenz im Trump Tower in New York City. Am Tag zuvor hatten die Nachrichten von einem aufgetauchten Dossier berichtet, das kompromittierende Informationen enthalten soll.
I think it's a disgrace.
Eine Schande, schäumt Trump. Methoden wie in Nazi-Deutschland. Die Nachrichtenseite BuzzFeed sei ein missratener Haufen Müll. Der Fernsehsender CNN habe die Falschmeldung noch aufgeblasen. Und dann liefert sich der künftige mächtigste Mann der Welt mit dem Korrespondenten von CNN einen verbalen Schlagabtausch, der an eine der Reality-Shows erinnert, mit denen Trump früher im Fernsehen berühmt wurde.
Since you're attacking us, can you give us a question?
Wo Sie uns nun attackieren, Sir, erlauben Sie wenigstens eine Frage.
Since you are attacking our news organization, can you give us a chance?
Your organization is terrible.
Nein, Sie nicht. Ihre Organisation ist furchtbar.
Question, sir. Go ahead. Sir, can you state?
Nein, Ruhe.
She's asking a question. Don't be rude. President-elect, can you give us a question?
Don't be rude.
You're attacking us. Can you give us a question?
Don't be rude.
Can you give us a question?
Sie kriegen von mir keine Frage.
You are fake news.
Sir, go ahead. Can you
stay categorical? Fake News. Damit meint Trump so ziemlich alle Medien, außer ein paar christlich-evangelikalen Zeitungen, dem konservativen Sender Fox und der rassistischen Nachrichtenseite Breitbart, deren ehemaliger Chef Stephen Bannon zu Trumps engsten Beratern zählt. Alle anderen sind, so Trump, Volksfeinde.
A few days ago I called the fake news the enemy of the people, and they are. They are the enemy of the people.
Schon immer haben sich Präsidenten an der Presse abgearbeitet. Das ist Teil der US-amerikanischen Demokratie. Aber noch nie zuvor hat ein Präsident derart aggressiv die liberalen Medien vorgeführt und ihre Glaubwürdigkeit zu zersetzen versucht. Im Pressesaal des Weißen Hauses werden immer mehr Vertreter von neurechten Presseorganen zugelassen, deren einziger Job es ist, mit harmlosen Fragen die kritischen Journalisten auszuboten.
January 27th, 2017. Like a lot of people, I've been losing sleep over the news of the last
27. Januar 2017. Wie viele Leute schlafe auch ich schlecht angesichts der Nachrichten der vergangenen Woche. Als arbeitender Journalist grüble ich nicht nur darüber, welche Rolle wir jetzt gerade spielen, sondern was wir künftig verändern müssen an dem, was wir tun, um uns an eine Regierung anzupassen, die an alternative Fakten glaubt und mit Lügen Erfolg hat. Inklusive der Lüge von einer Überlegenheit der weißen Rasse.
Alternative facts and thrives on lies, including the lie of white racial superiority.
Das ist Lewis Wallace. Als ich ihn kennenlerne, ist er Journalist beim öffentlichen Radiosender NPR. Louis wurde als Frau geboren, identifiziert sich aber als Mann. Er erzählt mir, wie eng verwoben diese beiden Identitäten sind, trans zu sein und Journalist. Seit seinem Coming-out vor 15 Jahren ist er es gewohnt, für seine Rechte zu kämpfen und vor allem seine Rolle zu hinterfragen, eben auch die des Journalisten. Wie viele seiner Kollegen steckt Louis in einer Sinnkrise, die er in einem Internetblog aufgeschrieben hat.
Eines der heikelsten Probleme zur Zeit für uns Journalisten ist die Frage nach Objektivität. Manche argumentieren, dass, wenn wir unsere Haltung journalistischer Neutralität aufgeben, das sogenannte postfaktische Lager gewinnt. Ich behaupte, dass unser Verstand und der unserer Leser und Zuhörer stärker ist als das. Wir können zugleich eine bestimmte Haltung vertreten und trotzdem noch die Wahrheit erzählen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Unterschied derzeit wichtig ist. Denn wir werden künftig dafür kämpfen und verteidigen müssen, was es heißt, der Öffentlichkeit als Journalisten zu dienen.
2016 beginnt Louis Wallace seine Arbeit beim Radiomagazin Marketplace.
And so what I was doing there was a mix of feature reporting, all of it is on economic issues.
Ich habe dort im weitesten Sinne Wirtschaftsthemen bearbeitet, zum Beispiel über Armut und Reichtum berichtet. Und die andere Hälfte meiner Zeit war ich Nachrichtenreporter für die tägliche Morgensendung.
This is the Marketplace Morning Report. I'm David Brancaccio.
Which is like a newscast that comes out early in the morning every day.
Keystone Oil Pipelines, Marketplace's Louis Wallace explains.
The main ingredient in an oil pipeline is the pipe. But something that was kind of freaking me out was this sense of how much Trump and even just his tweets were driving the news cycle.
Eine Sache, die mich fast wahnsinnig machte, war das Gefühl, wie sehr Trump und die Tweets das Nachrichtenrad drehten. Das machte mich nervös, besonders weil es ja ganz reale Dinge gab, über die wir berichten mussten. Von Rassismus über Anschuldigungen sexueller Belästigung bis hin zu den Interessenkonflikten seiner Kabinettsmitglieder. Ich befürchtete, dass seine brillanten Ablenkungsmanöver uns davon abhielten, über die wirklichen Themen zu berichten, dass wir den Überblick verlieren. Und dann wurden auch seine Attacken gegen die Medien selbst immer verrückter, seine offenkundige Verachtung gegenüber Wahrheit und Fakten und Redefreiheit.
Attacks on the media itself and sort of an apparent disdain for truth and facts and free speech and so.
Das beginnt schon am Tag nach Trumps Vereidigung. Sean Spicer, der Regierungssprecher des Weißen Hauses, gibt die erste Pressekonferenz. Luftbilder hatten gezeigt, dass deutlich weniger Menschen zur Inauguration gekommen waren als bei Obama 8 Jahre zuvor. Die Grünfläche vor dem Kapitol zur Hälfte leer. Und nun traue ich meinen Augen und Ohren nicht. Sean Spicer beschimpft 5,5 Minuten lang die Journalisten. Die Fernsehbilder waren manipuliert, sagt er. Die Grünfläche vom Kapitol sei voller Menschen gewesen.
All of this space was full when the president took the oath of office. This was the largest audience to ever witness an inauguration, period.
Es sei die bislang größte Menschenmenge bei der Inauguration eines Präsidenten gewesen, Punkt.
Period.
Over that weekend, the inauguration had happened. I was at the inauguration.
Ich war bei der Inauguration und habe über die Proteste gegen Trump berichtet. Und dann komme ich nach Hause und sehe, wie Trumps Leute behaupten, die Medien hätten über die Größe der Menschenmenge gelogen. Und dann geht auch noch Kellyanne Conway, Trumps Beraterin, ins Fernsehen und nennt das Ganze alternative Fakten.
Kellyanne Conway goes on TV and says, you know, Trump was presenting alternative facts.
I did answer your question.
No, you did not. You did not answer the question of why the president asked.
Nein, Sie haben die Frage nicht beantwortet, warum der Präsident den Pressesprecher des Weißen Hauses auf die Bühne schickt zum allerersten Mal und dieser gleich die Unwahrheit von sich gibt. Warum hat er das gemacht? Es untergräbt die Glaubwürdigkeit seines gesamten Pressebüros.
Seien Sie nicht so überdramatisch, Chuck. Was Sie Unwahrheiten nennen, Sean Spicer hat alternative Fakten genannt.
Moment mal, alternative Fakten? 4 von 5 Fakten waren nicht wahr. Alternative Fakten sind keine Fakten, es sind Unwahrheiten.
3 Tage nach diesem Fernsehinterview setzt sich Louis Wallace in seinem New Yorker Apartment abends an seinen Rechner und schreibt den Blogpost.
Musik.
Neutrality is impossible for me, and you should admit that it is for you too.
Neutralität ist für mich unmöglich und ihr solltet euch eingestehen, dass es euch genauso geht. Und gerade jetzt, wo sich die Normen der Regierung in einem sogenannten postfaktischen Gerüst bewegen, behaupte ich, dass jeder Journalist, der sachlich richtig berichten will, nicht länger neutral sein kann. Post-fact-framework,
I'd argue that any journalist invested in factual reporting can no longer remain neutral.
Eigentlich würde ich Louis gerne widersprechen. Neutralität ist für uns Journalisten ein hohes Gut, aber Haltung eben auch. Dass Louis Wallace hier gegen einen neutralen Journalismus argumentiert, mag dem deutschen Hörer erst einmal merkwürdig vorkommen. Man muss aber wissen, dass es sich amerikanische Medien jahrelang sehr einfach gemacht haben, wenn sie über umstrittene Themen berichteten. Zum Beispiel Klimawandel. Da präsentiert ein Wissenschaftler die Ergebnisse seiner Forschung und daneben setzt ein Verschwörungstheoretiker seine Gegenthese. Gleichwertig, nach dem Motto, die einen sagen so, die anderen sagen so. Diese Pseudo-Objektivität führt am Ende natürlich zu einer totalen Beliebigkeit. Dann scheint kein Konsens mehr sicher, keine Erkenntnis mehr verlässlich. Das ist der Nährboden, auf dem Fake News wuchern wie Unkraut. Und Fake News sind hartnäckig. Je öfter sie wiederholt werden, das zeigen Studien, desto tiefer brennen sie sich ins kollektive Gedächtnis ein, als wahr.
Excuse me, sit down, you weren't called. Sit down, sit down, sit down.
Je länger ich Donald Trump zuschaue, umso unbehaglicher wird mir. Es ist eine Sache, Lügen zur Wahrheit zu verbiegen und damit Unsicherheit und Zweifel zu schaffen. Eine andere ist es, die Grundregeln von Anstand und Respekt zu verlassen. Nach der Wahl fragt mich mein 5-jähriger Sohn, der gerade im Kindergarten das Wort Vorbild gelernt hat, wieso denn die Leute einen Präsidenten wollen, der keine Manieren habe. Trumps Modus operandi ist der der Demütigung und Diskriminierung. Damit schärft er sein Profil als Anti-Establishment-Beißer. Das funktionierte bereits im Wahlkampf. Brillant.
Go back to Univision.
Hier versucht ein Reporter von Univision, dem amerikanischen Sender für die Hispanics, Trump eine Frage zur Einwanderungspolitik zu stellen. Trump lässt ihn aus dem Saal werfen. Später wird der Reporter hinter der Bühne rassistisch beleidigt.
Get out of my country. Get out.
This is not about I'm a US citizen too.
Well, whatever.
Oder jene Episode, als Trump einen behinderten Journalisten der New York Times verspottet. Der Reporter hat einen verkrüppelten Arm.
You gotta see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember. Oh, maybe that's what I said.
Oder diese Szene mit der damaligen Fox News-Moderatorin Megyn Kelly. Kelly spricht Trump auf seine frauenverachtenden Äußerungen an. Frauen seien fette Schweine, Schlampen, ekelhafte Tiere und so weiter.
You call women you don't like fat pigs, dogs, slobs and disgusting animals.
Hinterher auf das Wortgefecht angesprochen, reduziert Trump die Journalistin auf ihr Geschlecht.
You know, you could see there was blood coming out of her eyes.
Wissen Sie, man konnte sehen, wie das Blut aus ihren Augen kam, wie das Blut aus ihrer, wo auch immer, rauskam.
Man muss sich das mal vor Augen halten. Trump wird von einer Reporterin wegen seiner frauenfeindlichen Aussagen kritisiert und als er später auf dieses Interview angesprochen wird, wirft er der Reporterin vor, sie habe ihre Tage gehabt und sei deswegen aggressiv gewesen.
Well, when Donald Trump was a real estate figure and also a major figure in the New York jokescape.
Als Donald Trump noch eine Immobilienfigur war und auch eine Hauptrolle in der New Yorker Witzgesellschaft spielte, wen hat das gekümmert? Er war ein New Yorker Charakter und das war vergleichsweise harmlos.
You know, a New York character. And it was relatively harmless.
Das ist David Remnick. Er ist der Herausgeber der liberalen Zeitschrift The New Yorker. Wie viele seiner Kollegen rauft er sich seit Trumps Amtsantritt die Haare. Kürzlich sprach er auf dem Podium der Columbia-Universität zu Journalismusstudenten.
What do we have here? You have someone who.
Was haben wir hier? Hier ist jemand, der aus einer Politikströmung kommt, die wir schon viele Male in den USA gesehen haben. Die Angst vor dem Fremden, Frauenfeindlichkeit, Rassismus, vor allem Rassismus. Das kennen wir von vielen Demagogen. Das ist eine Haltung, die das Andere heraufbeschwört. Afroamerikaner, Frauen, wer auch immer zum Feindbild erklärt wird. Natürlich haben wir das zuvor in der Politik erlebt. Wir haben es aber noch nie im Weißen Haus erlebt. Ich finde das außergewöhnlich, gefährlich, zutiefst beunruhigend.
Dangerous, worthy of the deepest level of concern.
The job of storytelling, of truth-telling, is not going away. But it is getting harder and more complex in the face of.
Unser Job, Geschichten zu erzählen, die Wahrheit zu erzählen, ethisch zu handeln, verschwindet nicht. Aber er wird schwieriger angesichts lügender Regierungsmitglieder, der Überlegenheit von Facebook-Algorithmen und angesichts eines undurchsichtigen Markts für Online-Nachrichten, die dazu tendieren, den schaumigsten Schaum an die Oberfläche zu tragen und damit selbst den klügsten Konsumenten zu verwirren. Journalisten sollten sich wehren. Ich schlage vor, dass wir schamloser werden, roh, ehrlicher zu uns selbst und zu unseren Zuhörern und ihnen sagen, was unsere Absichten sind.
More honest with ourselves and our audiences about who we are and what we are in this for.
Louis veröffentlicht seinen Blogpost an einem Mittwoch gleich nach der Arbeit. 2 Stunden später klingelt sein Handy.
Kind of an urgent phone call that I needed to get on the phone with the managing editor and the senior producer.
Ich solle mit der Chefredakteurin und dem Aufnahmeleiter von Marketplace sprechen. Sie sagten, dass sie sehr verärgert über den Blog-Eintrag seien, dass er gegen mehrere Ethikrichtlinien der Sendung verstoße. Und dann sagten sie mir, dass ich für den Rest der Woche nicht zur Arbeit kommen solle. Ich sei vorläufig suspendiert. Und schließlich, dass ich meinen Blogpost löschen solle.
And finally that, that I would need to take the blog post down. I was so surprised. Honestly, like I loved the people that
ich war total überrascht, ganz ehrlich. Ich habe meine Kollegen bei Marketplace sehr gemocht und war hoch angesehen in der Nachrichtenredaktion. Ich wurde vorher ja sogar ermutigt, ich solle meine Social-Media-Präsenz ausbauen und einen Blog schreiben. Mir ist schon klar, dass manche meiner Punkte streitbar sind, aber dass ich dafür bestraft werde, hätte ich nie gedacht. Ich war fassungslos. Am Ende des Gesprächs haben meine Hände gezittert. Ich war unter Schock. Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann habe ich den Blogpost vom Netz genommen.
Got off the phone with them and slept on it and the next morning I did take the blog post down.
Manchmal bin ich entsetzt darüber, wie sich die Stimmung um mich herum verändert hat. Viele meiner demokratischen Freunde haben sich selbst eine Nachrichtensperre verordnet, weil sie, wie sie sagen, die Realität nicht mehr ertragen. Andere Freunde, überzeugte Trump-Wähler, schauen bereits zum Frühstück Fox News, aber weigern sich, mit mir zu diskutieren, weil sie unsere Freundschaft nicht aufs Spiel setzen wollen. Im Museum, in dem ich ein paar Stunden freiwillig aushelfe, sind Kantinengespräche zu Politik ab sofort tabu, weil es zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Als meine Familie kürzlich auf dem amerikanischen Konsulat war, um unser Visum zu verlängern, musterte uns die Konsulatsmitarbeiterin lange. Aha, Journalisten sind sie. Na, da müssen wir uns ja jetzt vor ihnen in Acht nehmen.
Breaking news tonight, President Trump's chief strategist telling the media to keep its mouth shut.
Die Medien sollen das Maul halten, sagt Trumps Chefstratege Stephen Bannon in einem Interview. Die großen renommierten Tageszeitungen wie New York Times oder Los Angeles Times versuchen dagegen zu halten und werden von ihren Lesern unterstützt. Die Zahl der neu abgeschlossenen Abonnements steigt auf Rekordniveau. Allein die Washington Post hat angekündigt, in den kommenden Monaten 60 neue Nachrichtenjournalisten einzustellen, deren Aufgabe es ist, die Aussagen der Regierung auf Richtigkeit zu überprüfen und deren Lügen zu entlarven.
I consider the media to be indispensable to democracy.
Trumps Umgang mit den Medien wird selbst den Republikanern zu viel. Der ehemalige Präsident George W. Bush, dem es die Medien während seiner Amtszeit sicher nicht leicht gemacht haben, betont in einem Interview demonstrativ, wie sehr er die Rolle der freien Presse in der Demokratie schätzt. Macht könne süchtig machen, sagt Bush, und es sei wichtig für Medienleute, solche Leute zu benennen, die ihre Macht missbrauchen.
Power can be very addictive and it can be corrosive. It's important for the media to call to account people who abuse their power.
Der republikanische Senator John McCain geht sogar noch weiter. Auf der internationalen Sicherheitskonferenz in München gibt er ein Fernsehinterview.
I hate the press. I hate you especially. But the fact is, we need you.
Ich hasse die Presse. Ich hasse ganz besonders sie persönlich. Aber Fakt ist, wir brauchen euch. Wir brauchen eine freie Presse. Wir müssen sie haben, sie ist lebensnotwendig, wenn wir, und da werde ich jetzt sehr ernst, wenn wir Demokratie bewahren wollen. Demokratie braucht eine freie und manchmal auch eine beratende Presse. Ohne sie, das befürchte ich, verlieren wir nach einer Zeit viele unserer persönlichen Freiheiten. Genau so beginnen Diktatoren.
That's how dictators get started.
Zurück zu Lewis Wallace. 2 Tage, nachdem er seinen Blogpost vom Netz genommen hat, stellt er ihn wieder online. Er habe nicht klein beigeben können in einer Sache, die sich so glasklar anfühle, sagt er mir.
And on Monday, the boss of Marketplace came to New York, met up with me and fired me.
Die Chefin von Marketplace fliegt montags nach New York und feuert Lewis.
She said a few other things about that. The main thrust of it was that for her there is a very clear line between journalism and activism.
Sie sagte, es gebe eine klare Linie zwischen Journalismus und Aktivismus und ich müsse mich für eine Seite entscheiden. Ich antwortete, dass ich nie meinte, wir müssten Meinungsjournalismus betreiben und dass meine Arbeit für Marketplace das auch nie war. Ich sagte ihr, dass wir all diese Dinge bedenken müssen, weil wir in einer Zeit leben, wo wir als Medien unter Beschuss stehen und dass wir dadurch vielleicht gar keine Wahl haben, ob wir Journalisten und Aktivisten zur gleichen Zeit sind. Of the media itself being under attack and that we might not have a choice
about being activists and journalists at the same time. Eine Abfindung, 2 Wochen Bezahlung gegen Stillschweigen über den Fall, lehnt Lewis ab. Er macht seine Geschichte öffentlich. Dutzende Medien haben in den vergangenen Wochen über ihn berichtet, darunter die Washington Post. Sein Blog-Eintrag erschien in Französisch und auch bei Yahoo Japan. Lewis bekommt mittlerweile Einladungen von Journalistenschulen als Gastredner.
If anything, this whole experience has just galvanized me and made me feel like more dedicated to being a journalist.
Diese ganze Erfahrung hat mich wachgerüttelt, mich abgehärtet. Ich bin noch engagierter als Journalist, so zu arbeiten, wie ich glaube, dass es derzeit notwendig ist, fair und der Wahrheit verpflichtet. Und viele journalistische Organisationen tun das.
Lots of other organizations are.
Während des Vorwahlkampfs haben die US-Fernsehsender, darunter auch CNN, Trump 3-mal so viel Sendezeit eingeräumt wie seinen republikanischen Gegenkandidaten. Zahlreiche Sender übertragen mittlerweile das tägliche Pressebriefing aus dem Weißen Haus live, weil die Attacken spannender sind als mancher Boxkampf. Die Satire-Sendung Saturday Night Live hat die höchsten Zuschauerzahlen seit 20 Jahren. Late-Night-Talker laufen zu voller Form auf. Trump bringt Quote. Begeisterung bei seinen Anhängern, Konträrfaszination bei seinen Gegnern. Trump selbst sagt in der ersten Pressekonferenz nach der Wahl, dass er auch dank seiner Medienpräsenz gewonnen hat.
Don't forget, that's the way I won. Okay? No, that's how I won. I won with news conference and probably speeches. I certainly didn't win by people listening to you people, that's for sure.
Natürlich gab es Social Media, die digitale Filterblase und ein Amerika der eher gespaltenen statt vereinigten Staaten schon vor Trump. Er ist aber der erste Politiker, der die vorhandenen Medienentwicklungen derart perfekt für seine Zwecke nutzt. Spalten statt versöhnen, alternative Fakten statt Wahrheit. Damit läutet er auch ein neues Medienzeitalter ein. Ein Zeitalter der Verunsicherung, aber auch der großen Chance für den amerikanischen Journalismus. Die großen Tageszeitungen stocken ihre Social-Media-Abteilungen auf. Journalistikschulen und Universitäten bieten verstärkt Philosophieseminare an zum Thema Ethik und Wahrheit. Sender trainieren ihre Redakteure bereits in Sonderkursen, Fake News zu entlarven. Oder, wie der große Marty Baron, Herausgeber der Washington Post und mehrfacher Pulitzer-Preisträger, lakonisch bemerkt: Wir sind nicht im Krieg, wir sind bei der Arbeit.
Die Stunde der Wahrheit, US-Journalisten und Donald Trump.